Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa bei Bertelsmann diesmal. Das blaue Sofa ist ein Gemeinschaftsprodukt von eben Bertelsmann, von Dreisat, von Deutschlandfunk Kultur und vom ZDF. Herzlich willkommen auch Sandra Gugic hier bei mir auf dem blauen Sofa. Zorn und Stille heißt der zweite Roman von Sandra Gugic, die in Österreich, in Wien groß geworden ist und mittlerweile in Berlin lebt. Im Roman geht es um das Leben der Familie Banadinovic. Die Eltern sind zum Arbeiten aus Serbien nach Wien gekommen und dann bricht der Balkankrieg auf und auch der Generationenkonflikt in der Familie. Und das Private ist politisch, das ist ein ausgelutschter Satz, aber da stimmt es wirklich, weil in diesem Roman am Kern der Familie die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen erzählt wird. Also ein nach dem Fall des Eisernen Vorhanges sich vereintes Europa, während Jugoslawien zerfällt. Drei Figuren erzählen in ihrem Roman ihr gemeinsames Leben. Ist es dreimal die gleiche Geschichte?
Dadurch, dass ich wechsle eben nicht nur die Perspektiven, sondern in jeder Perspektive wird eine neue Schicht dieser Geschichte erzählt. Also es ist so wie ein bisschen wie so eine Tiefenbohrung. Es geht immer weiter rein und man erfährt vielleicht in der einen Episode, wenn eine Figur erzählt, über die anderen Figuren. Wenn aber die Figuren selbst dann erzählen, dann erschließt sich ein ganz anderes Bild über die anderen wieder. Also es ist sehr stark verflochten. Und das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Es ist einfach sehr, also wenn ich eine Geschichte erzähle und mein Gegenüber nimmt sie auf und erzählt sie wieder anders.
Mhm. Wie ändert sich denn der Blick auf das eigene Leben oder auch auf diese Migration, die so die Grundlage dieser Familie ist, in den Perspektiven?
Wir haben hier den Aufbruch der Eltern in den 70er Jahren. Die kommen mit ganz, ganz viel Hoffnungen, Wünschen nach Österreich. Und dann in den 90er Jahren erleben wir die Tochter, die auch aufbricht, aber eher, um das alles wieder hinter sich zu lassen, einen eigenen Weg zu finden und sich eher abstößt und schon wieder in die Enttäuschung geht. Da gehen die Jugoslawienkriege eben parallel los mit dem Mauerfall. Also es ist hier eine starke Verschiebung der Gewalten.
Billy heißt diese Tochter, Billy Banadinovic. Die Eltern, denen passiert das Leben so. Also die gehen nach Österreich oder stolpern schicksalhaft in dieses Gastarbeiterleben rein. Und die setzen sich nicht so gründlich damit auseinander. Das hatten wir in der deutschen Geschichte schon mal. Ja, eine Generation, die einfach nur weitermachen will, die ankommen will. Und die nachfolgende Generation, die das in Frage stellt. Wieso bricht Billy diese Nicht-Dynamik aus?
Es ist immer eine Frage von Privilegien. Also die Eltern sind im Überlebenskampf sehr stark verfangen. Und die Tochter hat eben durch das, was die Eltern ihr auch wieder ermöglichen, diesen anderen Horizont, diese andere Perspektive und den Möglichkeitsraum, sich Fragen zu stellen. Und das ist auch eben ein Privileg und auch ein großer Vorteil, den sie dann gegenüber ihren Eltern hat.
Mafalani nennt das Integrationsparadox, ne? Also das Integration oder erfolgreiche Integration sich eben daran zeigt, dass die Stimmen, auch die Unzufriedenheit derjenigen, die integriert wurden, lauter werden statt leiser. Ne? Also dass eben genau, wenn die zweite, dritte Generation Ansprüche stellt, dass das eben zeigt, dass sie angekommen sind, dass sie teilhaben an der Gesellschaft und die auch verändern wollen. Woher haben Sie diese Stimmen genommen? Wie haben Sie sich, also ich sag mal kurz, es ist die Tochter, die erzählt, es ist die Mutter und es ist der Vater, ne, die erzählen. Der Bruder ist auch noch da, aber der wird eher erzählt. Also woher kommen diese Stimmen in Ihnen?
Es ist immer eine gute Frage, woher kommen die Stimmen? Die wachsen irgendwie so. Ich habe natürlich einen Background, der das Ganze unterstützt. Also ich habe einen serbischen Background. Bin selbst als Gastarbeiterkind groß geworden, aber ich habe keinen autobiografischen Text geschrieben. Ich habe so eine Art, eine Mischung aus dem, was ich verstanden zu haben, aus meiner Auseinandersetzung im Erwachsenenalter mit den Jugoslawienkriegen, eben über Lektüre, über Recherche und auch eben über Gespräche mit Menschen. Da habe ich das eben versucht, in diese Figuren zu packen, um diese Unterschiede und diese Reibungsflächen so zu erzählen, wie ich sie empfunden habe auch.
Für die Tochter, also die ist Fotografin und die hat eine Freundin kennengelernt, die ihr gesagt hat, jeder Tag, den sie nicht fotografieren würde, wäre ein schlechter Tag. Sich ein Bild machen von etwas, ne? Das ist ja wichtig, um am Leben teilzuhaben. Wieso kann sie das nicht? Wieso kann die Tochter das nicht zwischendurch?
sich jetzt ein Bild machen
ja.
von den.
Oder ich meine, oder verrückterweise, ich will jetzt nicht zu viel erzählen vom Roman, aber ihr fällt auf, was für Bilder sie machen würde, wenn sie sie machen würde. Aber sie macht sie nicht. Das ist so eine, ich finde, das ist so ein schönes Dazwischen. Das steht irgendwie für die Transzendenz, in der auch diese Figur steckt.
Ja, das ist absolut richtig. Und eben in diesem Bildermachen und in diesem ganzen Thema Bilder ist eben für mich auch viel drin gesteckt. Einerseits eben natürlich, was nehme ich ins Bild, welche Perspektive wähle ich, aber auch natürlich das Verschwinden und irgendwo dann auch der Tod. Also im Bild steckt ja auch wieder das Verschwinden des Bildes und das Vergehen von Zeit.
Zorn und Stille habe ich mal so verstanden als Paradigmen der Gesellschaft, in denen wir uns auch gerade bewegen. Also da gibt es auf der einen Seite viel Zorn, der laut geäußert wird in sozialen Netzwerken, und es gibt fast genauso schlimm die Stille, der schweigenden Mehrheit, die sich nicht positioniert. Was ist das für ein Paradigma, das Sie aufmachen mit diesem Titel?
Für mich war das der Zorn, der eben so unter der Oberfläche immer so ein bisschen schwelt und ein bisschen so unter der Haut ist. Und dann aber die Stille ist für mich das, wo die Auseinandersetzung beginnt und wo die Fragen beginnen und wo es eigentlich interessant wird. Und ich glaube, ohne diese Stille, ohne dieses in sich gehen und verstehen wollen, kann man eben auch nicht in eine politische Aktion kommen, weil eben in Zorn, in Tiraden wird sich nichts Sinnvolles entladen können im weitesten Sinn.
Also man muss Ihren Roman natürlich als literarisches Werk verstehen und nicht in so eine Schublade einordnen wie jetzt Migrantenliteratur. Trotzdem engagieren Sie sich ja auch außerhalb Ihres Berufes eben für eine diverse, eine vielfältige Gesellschaft. Was kann denn eine Mehrheitsgesellschaft von solchen Geschichten mitnehmen? Was kann sie lernen? Wozu ist es wichtig, diese Stimmen und diese Geschichten zu hören und zu erzählen?
Ich glaube, es ist eben wichtig, die Perspektiven, die man kennt, zu verlassen. Und ich glaube, dass eine Art von Fremdheitserfahrung jedem Menschen irrsinnig gut tun würde, um eben diese Hegemonie, diese Bequemlichkeit, diese Selbstverständlichkeit in Frage zu stellen. In Frage zu stellen, wie sehe ich die Welt und warum? Wie bin ich eigentlich geprägt?
Mhm. Der Roman, der macht wieder die 90er auf. Und ich finde, diese 90er, dieses verrückte Jahrzehnt, in dem natürlich hier gerade in Deutschland so eine wahnsinnige Euphorie war, in Österreich aber wahrscheinlich ja auch, der Fall des Eisernen Vorhangs, gleichzeitig die Balkankriege, Neonazis, die in Deutschland wieder Menschen anzünden, das Internet, was gerade dann Ende der 90er beginnt, sich massenhaft zu verbreiten. Was haben Sie aus diesem Jahrzehnt mitgenommen? Weil Sie sich ja da auch noch mal rein versenkt haben jetzt im Roman.
Ja, eben ganz viel von dem, was Sie jetzt auch schon gesagt haben. Also da gehen ganz viele Dinge parallel, die sich auch ausschließen theoretisch. Also die Grenzen öffnen sich und gleichzeitig wird der Nationalismus viel stärker. Und jetzt haben wir auch wieder so ähnliche Bewegungen. Das ist ein bisschen fast gespiegelt, habe ich manchmal das Gefühl. Und ja, genau, also für mich war der stärkste Kontrast eben, den ich auch im Buch versucht habe zu zeigen. Einerseits die Nationalismen in Serbien, aber auch in Österreich, eben der Aufstieg von Haider und dann aber das andere, also dann doch auch die Aufbruchsstimmung, die Mauer fällt, die Grenzen fallen.
Und haben Sie das Gefühl, also mir geht es so, als ob natürlich das, was wir an Aufbruch hatten, gerade mit dem Internet, aber auch eben mit der, so Europa wird wieder, also ist mit einem vereinten Deutschland, wird Europa auch nochmal stärker. Und das war ja dann auch so ein Gemeinschaftsverdienst, ja, dass das möglich war, die Wiedervereinigung. Und ich finde, jetzt hat man das Gefühl, 30 Jahre später, dass sich vieles von dem ins Gegenteil verkehrt oder vieles von dem eben aufbricht, wo man sieht, das Internet war doch nicht ganz so fantastisch, wie wir gedacht haben oder so, wie es jetzt benutzt wird. Die Wiedervereinigung, jetzt 30 Jahre später hören wir wirklich mit irgendwie offenerem Herzen als in den vergangenen Jahrzehnten diesen Geschichten von Entfremdung in der eigenen Heimat zu. Wie reflektieren Sie diese Brücke von den 90ern zu jetzt?
Also ich glaube, die Enttäuschung läuft ja immer so ein bisschen parallel, nur wird sie vielleicht noch nicht gehört. Oder eben auch die Enttäuschung muss ja auch nicht immer was Negatives sein. Und so denke ich, dass eben jetzt in der Auseinandersetzung eben noch ganz viel passieren kann. Vielleicht passiert sie manchmal etwas spät, aber die Auseinandersetzung macht es aus, dass wir eben gesellschaftlich Veränderungen auch schaffen können.
Vielen Dank, Sandra Gungitsch. Alles Gute.